Einen wunderbaren, schönen guten Tag wünscht Olli D. vom Podcast Talking Basketball und ich grüße Stefan K. Hallo Stefan.
Hallo Oliver Dütschke.
Ich mache mir so einen Kopf schon seit Tagen, weil heute wird es nicht einfach. Es wird ein besonderer Punkt.
Nein.
Ne?
Es wird wirklich nicht einfach. Es ist das zweite Mal, glaube ich, dass wir zwei Gäste haben. Das erste Mal waren es Ralf und Christian Held, Vater und Sohn, und auch unsere heutigen Gäste stehen in einem sehr engen verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander.
Was könnte das wohl sein? Ja, ja. Ich wollte ja eben schon anfangen mit einem kleinen Quiz mit dir, aber dann wüsste ja jeder, wer jetzt Gast ist. Aber mein Gott, ich mach's trotzdem. Sag mir doch mal so ein oder andere Sportler-Zwillingspaar. Was fällt dir denn ein?
Es gab ein Zwillingspaar in der NBA. Zwei Forwards, sogar gleiche Position, bei den Charlotte Hornets, glaube ich, von 19 bis 21, Caleb und Cody.
Sehr gut. Sehr gut. Und außerhalb des Basketballs kennst du noch die beiden Amerikaner? Du wirst sie noch kennen, aber viele andere nicht mehr. Wintersport?
Wer?
Wintersport? Ski Alpin?
Ja.
Phil
und Steve.
Mehr. Phil und Steve mehr. Genau.
Ja.
Und im Fußball kennen wir die Krämers-Zwillinge, wir kennen die Altintops.
Erwin und Helmut.
Hamid und Halil Altintop. Und dann hört es bei mir auch schon auf.
Gut.
Haben wir denn sowas in der Basketball-Bundesliga?
Jetzt weiß ja jeder Vollpfosten eh schon, wen wir zu Gast haben. Und deswegen gehen wir jetzt direkt zur ersten Frage über. Ich sage jetzt mal so, lieber älterer Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ja, Alfredo.
Ja.
Das ist Premier. Alfredo hatten wir noch nicht.
Genau. Und lieber jüngerer Gast, ich weiß, dass du auch einen zweiten Vornamen hast. Verrat ihn uns.
Claudius, auch eine Seltenheit.
Ja.
Claudius.
Mhm. Ja.
Genau. Was für eine Premiere.
Ja. Ja. So.
So.
Und jetzt dürft ihr euch voll und ganz outen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wer anfängt. Also, wen haben wir denn heute?
Hier einmal Brandon Tischler und hier Nico Tischler.
Genau. So, und jetzt hat Brandon ja zuerst geantwortet. Er ist ja auch ein paar Minuten älter. Nico, Frage an dich. Lässt er das manchmal raushängen? Macht er da so ein bisschen breiten Max?
Ja, schon. Also meistens in Interviewsituationen ist er der zuerst das Wort ergreift. Aber so langsam hat man eine Routine.
Okay.
Ich habe mir überlegt, wenn man Zwillinge befragt, welche Fragen man stellt, ohne dass sie langweilig sind. Deswegen frage ich euch, welche Frage auf Zwillinge bezogen geht euch denn am meisten auf den Sack?
Auf den Sack, sehr gute Frage. Auf den Sack geht eigentlich keine. Also es gibt welche, die hört man öfter.
Ach.
Zum Beispiel, woran man uns unterscheiden kann, kommt sehr häufig. Mhm. Was noch? Ob wir für immer zusammenspielen
wollen. Ist so der Klassiker.
Ja, das sind so, wo unterscheidet sich unser Game? Das sind so die Top 3. Ja, denke ich, die meistgestellten Fragen.
Stefan, hast du aufgeschrieben, diese Fragen bitte nicht stellen?
Diese Fragen bitte nicht stellen. Ich werde hinterher mal fragen, ob sie vielleicht dann irgendwann auch mal Zwillingsschwestern heiraten werden. Aber ich hab vorneweg trotzdem noch mal eine andere Frage. Habt ihr noch weitere Geschwister?
Nee, also sind wir beide noch Halbgeschwister, aber
okay.
So wollen wir nicht haben.
Haben oder hatten die früher auch mal Probleme, euch auseinanderzuhalten?
Ich denke, jeder hatte Probleme, vor allem als wir noch jünger waren, waren wir noch ähnlicher, würde ich sagen. Haben auch noch größtenteils immer dasselbe getragen. Ja.
Ja.
Ja. Aber jetzt, ich glaube, mit der Zeit wird es immer einfacher, auch für neue Teammates oder so. Da denke ich. Mittlerweile, nach einer Zeit geht es auf jeden Fall. Ja. Anfang der Saison hatten wir noch unterschiedliche Hairstyles. Ich glaube, das hat auch gut geholfen.
Habt ihr aber jetzt nicht mehr so.
Nicht mehr so, ja. Also nicht über Kamera, da kommt es nicht so rüber, aber in echt sieht man dann nochmal ein bisschen Unterschiede, aber ja, die Teammates haben keine Probleme mehr.
Da kommt übrigens die Frage, die mir immer auf der Seele brennt, wenn ich Zwillinge sehe. Warum muss man dann eigentlich auch die gleichen Klamotten tragen?
Auch gute Frage, aber ich muss sagen, vor allem zur Schulzeit, wenn wir uns fertig gemacht haben für die Schule, kam ich morgens aus meinem Zimmer, Nico aus seinem Zimmer und dann war, du trägst auch jetzt dieses Shirt? Und das war nicht abgesprochen, aber es passiert einfach manchmal. Und ja, war auch teilweise so, muss das jetzt sein? Ja, müssen wir jetzt dieses Spiel erfüllen? aber das.
Okay, ich würde dieses Thema auseinanderhalten, nochmal gerne mit einer Frage abschließen. Ich weiß, als ihr nach Braunschweig gekommen seid, hatte Jesus große Probleme, euch auseinanderzuhalten. Und hat hier und da dann einfach nur mal Tischler reingerufen, was wahrscheinlich ein bisschen irritierend war. Und dann kam er auf die Idee, weil Brandon mit B anfängt, dass du Black schwarze Socken trägst, Brandon. Ja, und du weiße, Nico. Habt ihr euch mal einen Spaß draus gemacht und gesagt, heute geht Brandon mit weißen Socken und ich mit schwarzen und wir machen den Spanier völlig kirre?
Das haben wir uns nicht erlaubt. Also
echt nicht?
Nee, man hat natürlich mal dann gedacht, vor allem nach einem halben Jahr, dachte ich, jetzt kann er es eigentlich mal wissen. Und dann haben wir haben auch Phasen gehabt, wo wir dann einfach beide weiße angezogen haben. Aber
da war, auch sofort
da war dann auch die Laune von ihm nicht so gut. Aber ja, also nach dem halben, dreiviertel Jahr, dann hat er es dann auch hinbekommen. Also, aber wir haben ihn nie verarscht. Also.
Schade.
Ja, zu anständig.
Ja, ich glaube es auch.
Normalerweise muss ja auch ein Trainer feststellen können, wer der bessere Basketballer ist. Das ist dann der und das ist dann der. Spielt die denn auch genau gleich gut?
Ich denke, es ist immer mal, vor allem diese Saison, wenn man das anschaut, würde ich sagen, hatte vor allem Anfang Nico einen ganz anderen Start und dann ging es ein bisschen, ist es abgeflacht, dann ist bei mir ein bisschen hoch. Ich denke, da variiert es immer ein bisschen, aber overall würde ich, wenn wir raten müssten, denke ich, ein ziemlich dasselbe Rating. Also.
Ihr seid in Bamberg geboren, ihr habt bei den Bischberg Baskets angefangen, ihr wart teilweise in Scheslitz in der Schule. Habt ihr den kompletten Landkreis Bamberg irgendwie abgeklappert?
Wir waren gut unterwegs, sagen wir mal. Vor allem basketballerisch haben wir halt vor allem die ganzen lokalen Teams, Rheingisbach, Regelzahl, TTL Bamberg, also alles, was im Umkreis war. Hat er auch teilweise auch noch zum Jugendkonzept von Bamberg gehört. Und dadurch war man mehr oder weniger gezwungen, auch für die einzelnen Teams zu spielen. Das heißt, da ist man schon gut rumgekommen, aber dann auch noch schultechnisch natürlich war man nicht, also wenn man nicht in der Stadt Bamberg gewohnt hat, ein bisschen außerhalb, dann ist man halt in eine andere Schule, in Scheslitz da. War da dann nochmal ein bisschen weiter außerhalb, dann Gymnasium wieder in der Stadt drin, so, also. Da waren wir gut überall ein bisschen. Ja.
Ihr habt einen leichten Bamberger Akzent, habt ihr. Den kann man raushören. Stimmt es tatsächlich, dass ihr schon mit 5 mit Basketball angefangen habt, habe ich mal gelesen.
Das stimmt. Ja. Also eine Freundin von unserer Mutter, die war damals Cheerleaderin bei den Bose Baskets noch.
GHP
sogar noch. Wir waren sehr aufgeweckt schon immer und hatten viel Energie und die Freundin meinte eben zu unserer Mutter, ja, schickt sie doch mal zu einem Basketballtraining und da hat es dann schon jung, also früh angefangen.
Okay. Aber ihr habt auch mal Fußball gespielt zwischendurch, habt das mal getestet, oder?
Einen Tag haben wir mal. Sind wir mal mit einem Freund zum Fußballtraining. Wir wollten es uns auch ernsthaft angucken, aber irgendwie haben wir im Training schon gemerkt, nee, das ist nicht ganz unser Fall.
Man kriegt nie den Ball.
Man steht die ganze Zeit. War nicht ganz unser Fall. Heutzutage ist Fußball natürlich immer noch cool, macht immer noch Spaß im Sommer. Aber damals haben wir den Entschluss gefasst, ist Basketball doch eher unser Sport ist.
Ihr habt dann 18 bis 20 in Baunach gespielt, auch immer noch in diesem Bamberger Programm, Pro A und Pro B. Dann in der Corona-Saison ein Jahr kein Team und mit Holger Geschwindner individuell trainiert. Hättet ihr das auch gemacht, wenn die Kooperation Baunach-Bamberg fortgesetzt worden wäre? Oder hat das einen großen Einfluss darauf gehabt, dass ihr diese Entscheidung so getroffen habt?
Also ich denke, wir hätten das kann man natürlich jetzt schwer sagen, aber ja. Ich denke, wir hätten die Entscheidung trotzdem so getroffen, weil wir in dem Moment einfach den nächsten Schritt machen wollten. Und ja, also wir hatten ja Angebote von auch Pro-A-Teams oder BBL-Teams, die meinten, wir wären 12., 14. Mann oder sowas. Aber dadurch, dass wir auch die Saison vorher mit diesem Bamberger Programm, wir hatten ja Pro B, das ja vorher noch NBBL Regio, das heißt, wir haben ja drei Ligen gespielt, hatten auch um die 80 Spiele. Da wussten wir, hatten da über die letzten ein, zwei Jahre sehr, sehr viel Spielpraxis schon, dass es nicht so weh tut, wenn wir jetzt ein Jahr pausieren würden. Und ob jetzt, wenn Baunach noch da gewesen wäre in der Pro B, ob wir da
den nächsten Schritt
gemacht hätten. Also ist jetzt schwer zu sagen, aber ich würde behaupten, dass wir die Entscheidung trotzdem so getroffen hätten. Auch damals, wir hatten eine sehr gute Situation in Baunach mit Mario Dugantis als Trainer. Und allgemein das ganze Teamgefüge war sehr gut. Aber da hat man in der Saison, bevor Corona war, schon von einigen Abgängen gehört. Und da war schon einiges ungewiss, wie es überhaupt weitergeht. Deshalb war für uns klar, dass wir den nächsten Schritt nach oben machen wollen. Ja, deshalb jetzt kann man schwer sagen, ob es dazu gekommen wäre, wenn wir dort geblieben wären oder nicht. Aber war für uns die beste Entscheidung, das Jahr mit Holger anzugehen. Ja.
Beschreib doch mal so eine Trainingswoche mit Holger während dieses Jahres. Ich meine, ein Jahr ohne Team, also ich stelle mir es verdammt lang vor.
Auf jeden Fall. Es wurde auch teilweise versucht, irgendwas zu organisieren, dass wir spielen können, was aber damals nicht leicht war, weil eben jedes Team hatte seine Corona-Konzepte, dass da keiner eigentlich rein durfte. Das heißt, das war für uns eigentlich nicht möglich. Das heißt, wir haben in dem Jahr auch noch gearbeitet zusätzlich. Das heißt, wir haben früh für uns Krafttraining gemacht oder Ausdauertraining sind laufen gegangen. Das war meistens so zwischen 1 und 2 Stunden. Dann sind wir nach Hause gegessen, haben dann gearbeitet von 3 bis 6:30 oder so. Also es war so ein Minijob. Und danach sind wir eben, solange es noch ging, in die Halle mit Holger. Haben da unsere basketballischen Sachen gemacht, solange es noch ging. Und ab November hieß es dann, dass alle Hallen schließen müssen. Und von dort an waren wir dann eben auf freien Plätzen unterwegs, was nicht ganz so einfach war. Vor allem nach der Arbeit war es meistens stockfinster draußen. Und dann hatten wir halt noch da 1, 2 kleine Laternen in der Nähe vom Platz, nicht auf dem Platz, in der Nähe. Dann natürlich noch ab November, Dezember war es noch übertrieben kalt, die Uhrzeit dann auch. Das heißt, es war dann nicht leicht alles, aber das heißt, wir haben versucht, jeden Tag unsere Krafttrainingseinheit und auch Basketball, die technischen Sachen zu verbessern und eben auch überhaupt beizubehalten. Ja, und so hat sich das dann eigentlich das ganze Jahr über hingezogen. Gegen Frühjahr wurde es dann lockerer, dann konnten wir auch wieder in die Halle mit Holger, dann war das alles wieder noch normaler wieder. Also haben da länger trainiert, haben mit Holger jedes Training gehabt und dann ja, ab da war es wieder leichter, sag ich mal.
Ja. Das heißt, war Holger im Winter, als ihr draußen wart, auf dem Freiplatz regelmäßig mit dabei oder nur sporadisch oder gar nicht?
Er war auch dabei, aber nicht immer. Also natürlich, so wenn wir da relativ spät da waren, haben wir auch nicht verlangt, dass er da mit hinkommt, aber er war auch dabei. Manchmal waren wir allein, war immer abwechselnd, dann ab Frühjahr waren wir immer zusammen. Ja.
Worauf habt ihr denn den Schwerpunkt gelegt? Hat Holger 2 unterschiedliche Pläne gemacht, einen für Brandon, einen für Nico? Oder hat er gesagt, Wir gehen exakt die gleichen Drills, den gleichen Weg für beide.
Also auch da haben wir sehr viel, was wir gleich machen. Mhm. Aber
das sind so Details,
die Details. Ich mache dann eine Übung, die von außen das gleiche ist. Wir werfen Midrange-Würfe zum Beispiel. Aber Nikolas, keine Ahnung,
bei mir ist der Schwerpunkt auf dem Timing des Wurfs, bei ihm auf der Atmung. Das heißt, da werden unterschiedliche Schwerpunkte hingelegt, auch wenn es von außen erstmal dieselbe Übung ist.
Ja, so und so.
Genau.
Wir kennen ja die Geschichte von Holger, Stichwort Nowitzki. Was ist denn das für ein Trainer für euch gewesen? Was ist das für ein Mensch? Was ist das? Gab es auch mal Tage, wo er euch da zusammengeschissen hat? Klebt ihr an seinen Lippen? Wie kann man diese Zusammenarbeit sich vorstellen?
Also, man, für Leute, die uns nicht kennen, also wir arbeiten schon seit wir so 10, 11, 12 sind mit Holger zusammen. Und anfangs war das halt alles noch ein bisschen
lockerer
und auch der Holger, er war da und hat uns gesagt, hier, das ist die Übung, mach das. Und dann, das Training ging immer 1,5 Stunden, aber wir waren halt 30 Kinder und es war jetzt keine ganz persönliche Connection da. Und der hat dann gesagt, hier, du Heinz, machst den Korbleger immer noch auf der linken Seite mit rechts, nimm die linke Hand, sowas. Das war dann die Konversation, die man hatte in dem Training. Aber dann, je älter wir wurden und desto ernster das alles wurde und er auch gemerkt hat, dass man da wirklich eine Ambition hat, was zu erreichen oder das auch wirklich ernst meint und zuhört, was er sagt, dann wurden die Gespräche auch tiefer und hatten mehr Inhalt. Da ging es auch aus dem Basketballbereich raus, so in, wie läuft eigentlich bei euch die Schule, was sind da die Ziele? Und ja, so hat sich das einfach ein bisschen vertieft. Und jetzt hören wir auf ihn als Ratgeber und ja, ist eine gute Connection auf jeden Fall.
Ja. Aber warum hat dieser Mann so Erfolg gehabt, auch mit dem Dirk? Warum jetzt auch mit euch? Was macht diesen Mann aus? Der ist ja nicht
in
der Altersklasse.
Er zwingt einem nie irgendwas zu tun, worauf man keine Lust hat. Also wenn man keine Lust hat zu trainieren, dann ist er der Letzte, der sagt, komm trotzdem. Auch während wir gearbeitet haben, gab es Tage, wo man das Training anfängt und er merkt, es macht halt noch bevor wir hatten einen Job im Büro, bevor wir den hatten, waren wir im Sommer auf dem Bau und haben da aber von 7 bis abends um 5:30 gearbeitet. Und wenn man da danach in die Halle gekommen ist, hat er einen manchmal angeguckt, hat die ersten 2 Würfe angeschaut und war so, nee, heute geht der nach Hause. So.
Das heißt, er kann auch für sich oder für einen selber entscheiden, ob das heute Sinn macht oder nicht.
Zwingt einen nicht
auf. Zwingt einen zu nichts. Man kann bei ihm so viel Trinkpausen machen, wie man will. Also das ist alles, er überlässt einem sehr viel selber.
Aber wenn er merkt, meinst es ernst,
dann. Wenn er merkt, du meinst es ernst, bringt er dich auch voran. Und ja, man muss offen sein für vielleicht erstmal komische Übungen oder ungewöhnliche Sachen. Wenn man dann im Vorsprung durch die Halle springen muss und sich fragt, warum mache ich das Ganze? Oder irgendwelche Drehungen, Rückdrehungen, Innendrehungen, dann machst du Korbleger mit 5 Drehungen und fragst dich, warum. Aber ich glaube, wenn man sowas annehmen kann, dann bringt er einen schon sehr voran.
Auch natürlich ist nicht immer alles Sonnenschein. Auch
nicht alles.
Bei uns auch gab es im Sommer schon den einen oder anderen strengeren Ton, aber also das gehört ja dazu, also
um einen voranzubringen.
Ja, das nimmt man auch nicht böse, also das nehmen wir gerne an. So.
Habt ihr dann auch mal Dirk kennengelernt? War der vielleicht sogar einmal oder zweimal mit dabei?
Mhm. Also wir haben Dirk schon, als wir auch so 12 waren, haben wir ihn das erste Mal getroffen. Also hat er gerade im Sommer trainiert mit Holger in Rattelsdorf da.
Vom Championship-Jahr war es.
War es vorhin?
Ja.
Kann sein. Auf jeden Fall hat der Dirk mit Holger trainiert. Und wir Kinder waren, glaube ich, 4, 5 Kinder. Wir durften halt dann da zugucken, so ein bisschen. War sehr aufregend. Und danach hat Dirk noch gesagt, komm, ich mache noch mit euch den Anfang vom Training mit. Und hat da dann noch mit uns da so ein kleines Workout gemacht, was damals, also war unglaublich so.
Mhm.
Und jetzt vor ein paar Jahren war in Starnberg. Und jetzt natürlich waren
Rudern wieder angesagt, ja?
Ja. Wenn man da kein kleines Kind mehr ist, sondern auch ein bisschen Basketballverständnis hat, hatten wir da auch ein bisschen mit dir geredet. Und dann haben wir uns auch connected, schreiben auf Instagram ab und zu, also jetzt nicht, will ich übertreiben, nicht oft, aber ab und zu mal geschrieben und ja, haben uns da auf jeden Fall auch connected. Und auch einen anderen Dirk kennengelernt, als man den so kennt. Ja, sehr cool auf jeden Fall.
Das glaube ich.
Und ihr habt auch so einen recht talentierten Franzosen auch kennengelernt, der gerade die NBA aufmischt, ne?
Ja, stimmt, genau. Ich glaube, es war fast noch ein bisschen vor seinem Breakout in den Medien.
Ja.
War plötzlich bei uns in der Halle und hat eine, wie lange? Eine Woche?
Eineinhalb, zwei Wochen
mit uns trainiert. Und da kam er gerade von der U18-Nationalmannschaft, wo man so das erste Mal den Namen gehört hat. War auch eine sehr krasse Erfahrung, so mal so ein international gehyptes Talent zu sehen. Und ja, er war eben auch so, hat alles angenommen, was Holger ihm gesagt hat, wollte mehr wissen, hat bei uns nachgefragt, wie geht das, wie macht man das. Also hat schon voll mit der, also für uns sind die Übungen, wir sind es auch nicht klein, aber für uns sind die Übungen trotzdem, wir machen sie jetzt eine ganze Weile schon zu leicht. Also für uns ist alles ein Flow und
mit 220.
Mit 220 ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Und da, das ist dann so, wie er es angenommen hat und auch wirklich schnell umgesetzt hat alles, war schon beeindruckend so.
Ja, ich wollte gerade fragen, wir reden über Wembanyama, diesen französischen Supertalent, alle Experten, unter anderem auch der berühmte Stefan Koch sagt ja, das wird eine Ära da einleiten. Wie ist es denn, wenn man mit ihm auf dem Trainingsplatz steht? Geht einem auch die Augen über und sagt, was ist denn das gerade, was hier passiert?
Also wir sind sehr competitive, sag ich mal. Das heißt, wir haben erst so den technischen Part, sag ich mal, abgeschlossen mit den normalen Übungen und sind danach direkt ins 1 gegen 1 gegangen. Und da schaut man natürlich auch erstmal, was kann er überhaupt? Also bei den meisten Großen gehe ich gleich aufs Dribbling, weil ich weiß, die können nicht dribbeln. Und da hat er sich geschützt, indem er erstmal mit Dribblings hinterm Rücken auf mich zuläuft. So. Und das kennt man so von Big Man auch eher weniger.
Und Big Man ist ja nochmal ein anderes Level.
Das ist ein Big, Big Man.
Ja.
Big, Big, Big.
Wir hatten auch einen Freund, der auch ein Fünfer ist. Der war auch in der Halle. Der sah gegen den jetzt vielleicht aus wie ein
Vierer.
Wie ein Vierer. Das heißt, ja, es war sehr lustig, war competitive, war eine coole Erfahrung. Ja.
Okay. Jetzt waren wir bei Holger. Danach seid ihr dann nach Braunschweig. Ich weiß, dass Dennis sich sehr um euch bemüht hat. Ihr habt gesagt, Holger berät euch auch. Beschreibt mal, wie diese Entscheidung in diesem Umfeld gefallen ist und inwieweit es eben auch anderes Interesse gab. Ihr habt ja gesagt, in der Saison davor gab es Interesse. Haben die Bamberger euch so leicht ziehen lassen, obwohl ihr ein Jahr ja nicht im Programm wart, aber trotzdem immer noch vor Ort? Schreibt mal, wie es gelaufen ist.
Also mit Bamberg war das gar nicht so einfach, natürlich, weil die will jetzt nicht unbedingt die Heimat direkt verlassen. Aber nach einer Weile war uns klar, dass wir, um den nächsten Schritt machen zu können, weiterziehen müssen. Also es sah jetzt nicht aus, als ob wir große Aussichten auf...
Also wir hatten auch Gespräche und man hatte nicht das Gefühl, dass wir da in Bamberg eine Chance bekommen hätten.
Ja, deshalb haben wir eben gesagt, nee, das mit Bamberg wird höchstwahrscheinlich nichts. Und haben uns dann anderweitig umgehört. Und da war es eben dann überall ungewiss erstmal war das Argument immer 12., 13. Mann und man kann sich was erkämpfen, was erstmal nichts Schlechtes ist.
Also kein Problem mit
erkämpfen. Aber, dazu kam dann eben noch, dass viele Teams gesagt haben, sie wissen nicht, wie es läuft mit der Saison, mit Corona. Vielleicht wird es abgesagt, vielleicht werden ein paar Spiele abgesagt. Wie sieht es aus mit Quarantäne etc.? Das heißt, es war alles sehr ungewiss.
Und ich würde sagen, diese Ungewissheit kombiniert mit dem 12. bis 14. Mann, das war dann gut, dann sitze ich irgendwo bei einem BBL-Team, was ja gut ist, aber spiel nicht und das Erkämpfen zur Corona-Zeit, wie läuft das dann? Und habe ich eine zweite Plattform oder kann ich dann überhaupt trainieren, wenn wir nicht spielen? Und das waren lauter so Fragezeichen. die dann dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir machen den Schritt zurück und trainieren nur mit Holger. Da hat uns auch damals unser Trainer aus Bamberg, Mario Dugandisch, noch viel beraten auch. Das heißt, die beiden, Holger und Mario, haben das mit uns, haben uns dann so ein bisschen Sicherheit gegeben. Ja, dann kam die Geschichte mit Dennis und meinte, er will uns mal zu sich nach Braunschweig einladen und dann sehen, wie wir denn in person sind. Ja, nachdem sein Bruder, der Jay, unsere Tapes auf YouTube gesehen hat, weißt du, was auch ganz lustig ist, weil die haben so 20 Views gehabt und dass da auch einer Jay war eine ganz coole Geschichte. Genau. Und dann sind wir eben nach Braunschweig, waren eine Woche dort, haben viel mit Dennis gesprochen, haben mit ihm Trainings von Löwen angeschaut, aber auch mit ihm selber trainiert. Ja, dann hat er schon direkt eigentlich seinen Wunsch ausgesprochen, dass wir zu ihm, zu den Löwen kommen sollen und dass wir bereit sind für die Bundesliga und es nur noch beweisen müssen. Ja, und das war für uns ein tolles Zeichen. Und es war noch ziemlich, also Oktober in dem Jahr, wo wir halt mit Holger und draußen trainiert haben, dann halt diese Motivation, dass Dennis Schröder einem gesagt hat, ja, ihr seid bereit, ihr müsst nur noch dann auf dem Level zeigen. Dann hast du halt die ganze Zeit was, worauf du hinarbeitest, wo man darauf hinarbeitet. Und die Motivation auch dann, währenddessen mal natürlich die BBL dann nochmal anders gesehen mit dem Gedanken, boah, da spiele ich nächste Saison. Und sich da dann so drauf vorzubereiten, war auch sehr cool. Also, ja, so lief das dann ab mit Braunschweig.
Ich will nochmal kurz auf diese Corona-Zeit hingehen, wo ihr ein Jahr lang mehr oder weniger auch keinen Wettbewerb habt. Das ist ja auch schwierig. Man redet auch mal von Spielpraxis und Wettbewerbsstärke. Wie war denn das für euch dann zum ersten Mal wieder in einem Spiel zu sein? Ist doch wahrscheinlich sehr dann ungewohnt nach einem Jahr Individualtraining.
Also, ja, es war, wir hatten nicht Angst, sondern es war vielmehr wie eine Vorfreude. Endlich. Also wir konnten es gar nicht erwarten, endlich wieder rauszugehen, zu spielen. Es hat angefangen mit 3 gegen 3 im Sommer, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Das heißt, egal, wir waren ready. Der Trainer hat gesagt, ihr müsst über die Defense kommen. Dann haben wir, okay, dann killen wir jeden, der Defense kommt. Das heißt, wir waren uns für nichts zu schade. So Defense, also das war ja schon eine Probe. Also es war nie, dass es hieß, oh, das muss ich ja verteidigen. So. Sondern als der Trainer gesagt hat, ihr müsst über die Defense kommen, es war, das machen wir sowieso. Also sehr, sehr gut, ja. Machen wir. Dadurch, dass wir eben dann ein Jahr nicht gespielt haben, waren wir eben noch heißer. Dann hatten wir noch Teammates wie Robin, Bene, David Krämer, die uns auch super aufgenommen hatten. Also davor waren wir selber immer in noch jüngeren Teams, also mit Teammates in unserem Alter. Das heißt, das erste Mal dann so von Älteren so aufgepickt zu werden und die uns auch von Anfang an volle Confidence gegeben haben, hat uns das Ganze sehr, sehr einfach gemacht.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Also das eine war ja die Spielpause. Fast 1,5 Jahre. Das andere Niveau, auf dem ihr vorher noch nicht wart, BBL. Wie habt ihr da adaptiert?
Also ich glaube, physisch war es kein Problem. Haben wir schon in den ersten Wochen im Sommer gemerkt, als das Team zusammengestellt wurde und wir die ersten Trainingseinheiten hatten. haben wir gemerkt, dass wir athletisch und vom Körper physisch sehr mithalten können. Und basketballerisch war eben alles einen Schritt schneller als zuvor in der Pro B. Das heißt, das Umschalten von dem Turnover in die Transition ist, ja, oder auch sowas wie, okay, auf dem Scouting Report steht, Nummer so und so ist Shooter. Die gab es in der Pro B auch, die Shooter, aber die haben halt, ja,
da reicht es nicht, wenn man die Hand
oben hat. Da reicht es nicht, wenn die Hand oben ist, sondern da, der darf gar nicht werfen. So. Ja,
ist, also, das heißt, solche Details sind eben nochmal anders. Ja. Auch das Spielverständnis, ich sag mal, im unteren Bereich gibt es vielleicht ein, zwei Spieler, die das Spiel gut lesen können und daraus Plays machen und bestrafen. Aber ich glaube, in der Bundesliga kann jeder bestrafen. Das sieht, wenn du falsch stehst, ist der Backdoor gerade offen. Verteidigst du es zu aggressiv, passiert das und das. Also ich glaube allgemein, der Game IQ ist auch nochmal anders. Wobei ich auch sagen muss, dass wir in Bamberg auch schon gut vorbereitet wurden. Also denkt da, dass das Level, auch auf dem wir trainiert haben und auch schon damals in der Pro A mit Nikolic, Olinde und Obst oder wer auch immer da schon alles dabei war, dass man da schon ein gutes Niveau hatte und da auch schon jung gute Sachen lernen konnte. Also denke ich, dass wir da auch gut vorbereitet waren.
Ja.
Noch ein kleines Ding, was ungewohnt war auf jeden Fall im Vergleich in der Pro B. Wir haben da gespielt, ein Riesenspiel war, wenn 2000 Leute da waren. Und dann, wenn man jetzt guckt, also bei uns sind jedes Heimspiel mindestens 4000 Leute und Kameras und sehr viel los. Das war am Anfang noch ein bisschen, ja, was passiert hier alles? Aber jetzt hat man sich da auch schon lange dran gewöhnt. Aber das war auch ein kleines Ding, wo man sich erstmal hat dran gewöhnt.
Das stimmt. Und das Mediale, ich meine, ihr seid nun mal etwas Besonderes. War das für euch auch schwierig? Da sind die Twins, das ist halt so. Dass ihr da auch ein bisschen mehr im Scheinwerferlicht wart. Das wart ihr vorher nicht so.
Also ich... Es ist nicht, dass wir hier mit Anfragen überrannt werden und wir kommen nicht mehr mit, was abgeht. Deshalb, von daher ist alles sehr entspannt. Also
man hat es ja auch gerne, also ich meine, davon träumt man ja so als Jugendspieler, der Ambitionen hat, dass man mal irgendwie so eine kleine Geschichte um sich hat. Das heißt, das haben wir schon auch genossen zu einem gewissen Punkt, ja, genießen können. Aber wussten auch, dass wir jetzt natürlich auch
darum geht. Also es ging uns nie darum.
Ja, also es ging uns nicht darum. Uns ging es vielmehr ums spielerisch auf dem Spielfeld, dass wir da jetzt eben die Chance haben, abzuliefern. Und alles, was damit kommt, nimmt man natürlich gerne mit. Aber basketballerisch war das eben eine sehr gute Chance und ich glaube, die vor allem am Anfang sehr gut genutzt zu haben.
Jetzt seid ihr in eurer, lass mich überlegen, dritten Saison in Braunschweig, korrekt?
Genau.
Ihr habt es gesagt, Coach hat am Anfang gesagt, ihr müsst über Defense kommen. Es hieß von Anfang an, defensiv sind die Jungs ready für die erste Liga, offensiv müssen sie noch Schritte tun. Wie zufrieden seid ihr denn mit eurer offensiven Entwicklung, die ihr in Braunschweig genommen habt? Also wirklich mal jeder für sich ganz persönlich. Brandon, als Älterer, du darfst nicht anfangen. Nico, du fängst an.
Vielen Dank. Ja, ich glaube, im ersten Jahr war es vor allem so, wie gesagt, über die Defense kommen, wenn mal ein Fast Break Dunk dabei ist. Oder hauptsächlich waren es in der Half-Court Offense, waren es Backdoor Cuts, die da genutzt wurden. Das heißt, das war im ersten Jahr so unsere Rolle.
Dann sollst du von dir sprechen.
Von mir.
Dann war das im ersten Jahr meine Rolle.
Ja, im zweiten Jahr wurde ich dann ein bisschen mehr zum Slasher, wo ich auch von 45 mal One-on-Ones attacked habe. Teilweise, als dann unsere Point Guards ausgefallen sind, habe ich dann auch eine Offense initiiert, alles ein bisschen eingeleitet. Würde sagen, habe da auch gute Schritte gemacht, was einfach meine Entfaltung angeht, was meine Confidence angeht. Und würde sagen, in diesem Jahr bin ich eigentlich nicht mehr eingeschränkt. Das heißt, der Trainer sagt mir eigentlich nicht mehr, was ich tun soll und was nicht. Das heißt, ich bin ein freier Spieler. Das heißt, wenn es jetzt Low-Post ist, was in diesem Jahr nochmal dazugekommen ist, Low-Post, One-on-One von außen,
der Daniel ist jetzt auch um einiges besser geworden. Deshalb, ich bin sehr confident in meinem Game. Natürlich, es gibt immer Sachen, die man ausbauen kann. Dreier vom Dribbling, Pull-ups, das heißt, also sowas kann man auf jeden Fall noch besser machen. Ich würde sagen, allgemein, mein Offense wurde viel konstanter auch. Also das sind im letzten Jahr waren es Lichtblicke ab und zu. Und jetzt kann ich konstanter Sachen abliefern.
Brandon?
Ich war im ersten Jahr auf jeden Fall auch eher in der Rolle hatten. Stops holen und Fastbreak rennen. Das ist nicht, dass ich jetzt zweites Jahr, jetzt muss ich das nicht mehr machen, sondern immer noch. Also ich sehe einen, der steht falsch. Ich cutte rein und lese einfach das Spiel, was ich bekomme. Und ich denke, letztes Jahr hatten wir eine schwierige Situation mit Verletzungen. Waren da teilweise zu sechs oder zu siebt mit Regio-Spielern aufgefüllt dann. Aber das war auch nochmal, auch wenn es eine harte Zeit für den Club war, für die Entwicklung war es, denke ich, wichtig. Vor allem Spiele, erinnere ich mich, in Ulm, waren wir zu siebt. Und dann muss man was machen. Also musst du Pick and Roll laufen, musst auch mal eins gegen eins spielen, mal auf Off-Ball-Screen rauskommen. Und denke, dass das auch in der Confidence sehr viel geholfen hat. Jetzt im dritten Jahr, also habe ich keine Self-Doubts mehr. Also ich bin selbstbewusst genug, dass ich denke, egal was der Gegner mir gibt, ich zögere keine Sekunde, sondern will das eigentlich gleich bestrafen. Also auch wenn der Dreier manchmal nicht fällt, weiß ich, wie viele Stunden ich arbeite und wie der Wurf in der Halle sitzt. Deshalb, also vom Selbstbewusstsein her, auch der Trainer gegen München gleich die ersten zwei Plays mal für mich aufgemalt. Das war auch im ersten Jahr erstmal nicht zu denken. Aber jetzt dann war auch schön zu sehen, dass das da so gesehen wird vom Trainer. Deshalb denke ich, ist die Entwicklung da auch auf einem guten Weg. Und jetzt die zweite Hälfte von der Saison. Mal sehen, wie man da noch aus der ersten Hälfte lernen kann. Da gab es vielleicht auch Aktionen, jetzt wenn man in der Rolle ist, was zu machen, die ein bisschen Kopf durch die Wand waren, oder man hat doch mehr andere Optionen, als was man in der Situation dachte damals. Deshalb mal gucken, wie jetzt die zweite Hälfte wird, aber ich fühle mich sehr gut offensiv und denke, da können auch noch gute Schritte vorankommen. Also,
ja. Ihr spielt ja die gleiche Position und es ist eigentlich häufiger so, dass Nico für Brandon kommt oder Brandon für Nico, als dass ihr gemeinsam auf dem Feld steht. Wie geht ihr damit um? Das ist ja nicht einfach. Interner Konkurrenzkampf mit dem eigenen Bruder.
Ja, aber also das ist man eigentlich schon gewohnt. Also war bisher eigentlich immer so. Auch in der Pro B hatten wir einen Trainer, der hat einen guten Weg gefunden, uns zusammen zu spielen. Aber wenn unser Coach das halt so sieht, dass wir zusammen die Position 3 spielen, dann ist das halt die Situation hier, und das finde ich bis jetzt auch, macht er gut. Und ja, also wir wollen nicht, dass einfach gespillt wird, Brand 20 Minuten, Nikolas 20 Minuten, sondern wenn Nikolas diese Woche halt mich im Training jedes Mal off-defended hat, mich out-rebounded, einfach besser spielt, dann soll er 25 oder noch halt wie es verdient hat spielen und ich den Rest. Also da wollen wir keine Almosen, einfach hier Tischler 2020, sondern dass wir da auch wirklich einfach so spielen, wie es jeder verdient hat. Und das, denke ich, macht der Trainer auch. Also ja. Ja. Aber wir kommen gut mit klar. Also
ist nichts, wo wir uns gegen die gegenseitig die Köpfe anschlagen oder wo es einen negativen Konkurrenzkampf gibt. Ich finde es eine gute Competition. Auch so, ich bin jetzt nicht mad, wenn er startet, er auch nicht andersrum. So immer derjenige, der sich verdient hat, soll starten, und wenn er dann länger spielt als ich, dann wird er wahrscheinlich ein besseres Spiel gehabt haben.
Wir sehen es weniger wie Zwillinge, sondern einfach, ja, auch wenn hier Crockett besser spielt, dann spielt er länger. So sehen wir das eher, genau.
Und das wäre genauso, wenn Gordon Herbert sagen würde, ich habe noch einen Platz für Paris, für Olympia, und ich nehme einen von euch beiden mit. Wäre es dann genauso?
Genau. Dann ist so, ja. Wird es wehtun, wenn man der ist, der nicht dabei ist, aber dann hat sich's, hätte sich Brandon wahrscheinlich verdient, ja. Wenn es so ist, dann wären wir trotzdem als Supporter mit dabei, auf jeden Fall.
Also. Okay. Ja, ihr habt ja gesagt, die Frage, wie ihr euch in eurem Spiel unterscheidet, die wird häufig gestellt und die wollt ihr nicht mehr hören. Deswegen verändere ich die Frage jetzt. Inwieweit unterscheidet ihr euch denn im Charakter?
Ich würde sagen, Brand ist ein bisschen der impulsivere und ich ein bisschen der rational denkende. Auch wenn es wahrscheinlich das letzte Spiel erstmal ein Negativbeispiel dafür war, gebe ich zu, mit meinem technischen Foul, ja. Aber im Normalfall. Ja.
Also
denk auch. Jetzt. Ne? Ich bin immer ein bisschen okay, vielleicht wirklich ein bisschen ernster, ein bisschen, ich sag sofort eigentlich, was ich denke. Aber ich denke auch, dass ich in Situationen, wenn ich merke, es ist gerade zu heiß, zu hitzig, dass ich, obwohl ich ein Hitzkopf bin, dass ich da ein bisschen zurückschalten kann. Und Nico sagt dann trotzdem, auch wenn die Situation ist schon jetzt loaded, er sagt trotzdem noch jetzt die Meinung dazu. Also ich denke, da das Lesen einfach ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen, ja. Aber gebe ich zu. Muss man auch andere fragen, wie die das sehen von außen. So über sich selbst ist natürlich schwierig zu sagen, ne?
Ihr seid ja sozusagen mehr oder weniger auf dem gleichen Level. Wie ist das denn dann mit Ratschlägen? Holt ihr euch gegenseitig von eurem Bruder oder sagt ihr, ja, der ist ja genauso gut? Ich gehe da lieber zum Trainer oder zu Eltern oder ich weiß nicht was.
Also das haben wir eigentlich ganz gut gelernt, über die Jahre das gegenseitig anzunehmen. Also haben wir auch unser Ritual nach dem Spiel, das Spiel nochmal komplett anzugucken und dann sagen wir uns gegenseitig, was gut war, was schlecht war. Besprechungssituationen, die passiert sind, und da kann jeder sagen, was er von der Situation hält, was vielleicht schlecht war, was gut war. Und da sind auch beide immer offen, uns gegenseitig zuzuhören. Wir mussten auch erstmal lernen, in der Situation, sagen wir, im Spiel passiert ein, ich renne wide open. Nikolas spielt anstatt ein Bounce Pass, ein Straight wird rausgefangen. Ich kann jetzt nicht gleich in der Situation zu Nikolas gehen und ihm sagen, du musst so und so, weil das wird oft nicht angenommen. Und dann auch nicht, also wird er nicht einfach ignorieren, sondern kommt auch was zurück. Deshalb, das musst du auch erstmal lernen, wie wir da in Situationen umgehen. Das heißt, da lassen wir es meistens erstmal,
der andere alles weiß schon so,
ist okay, Nikolas, ist okay. Und dann, aber dann nach dem Spiel, wenn wir das am nächsten Tag angucken, dann kann man da auch mal einen anderen Ton so anschlagen, wenn es nötig ist. Aber das haben wir, denke ich, ganz gut gelernt. Ja.
Ihr habt ja gesagt, eine Frage, die euch auch immer nervt, ist die Frage, ob ihr bis zum St. Nimmerleins-Tag immer nur zusammen in einer Mannschaft spielt. Die Frage stelle ich jetzt auch nicht. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie das dann ist in Zukunft, wenn der eine da irgendwo spielt und der andere da irgendwo spielt und ihr nicht zusammen abends in der Wohnung sitzt und Nudeln kocht oder keine Ahnung was, also wirklich auch geografisch mal getrennt seid? Gibt es da schon mal so Gedanken?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren nach der Pro-B-Saison schon bereit, weil nach einem Jahr nicht spielen, weiß man ja nie, was kann danach kommen. Also da waren wir schon bereit, theoretisch getrennte Wege zu gehen. Glücklicherweise hat es dann geklappt, wie es gekommen ist. Aber ja, also wir sind uns auch bewusst, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir getrennte Wege gehen werden. Mhm. Deshalb, ja, sagt sich jetzt natürlich leicht, aber denke, dass wir da auch vorbereitet sein werden. Ja, und gehört dazu, denke ich. Also heutzutage mit FaceTime und allem ist man ja trotzdem im Kontakt. Ich denke, dass wir da auch in Kontakt bleiben werden, dass wir uns zwar vermissen, aber ich glaube, früher oder später ist es wahrscheinlich auch für unsere Entfaltung nochmal
ein schwerer Entwicklungsschritt,
ja. Ja, das Beste.
Und das kann ja durchaus bald passieren, denn wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, laufen eure beide Verträge zum Saisonende aus, korrekt?
Genau, das stimmt, ja.
Ja. Wir haben ihr habt ja eure unterschiedlichen Charaktere so ein bisschen beschrieben. Inwieweit schlägt sich das auch in Hobbys, Musikgeschmack und so weiter nieder? Weil ihr habt ja gesagt, bei der Kleidung war es ja manchmal gar nicht abgesprochen. Da habt ihr euch morgens angeguckt, ah, jetzt hat er doch das Gleiche an wie ich. Wie sieht es denn da so aus, abseits des Basketballfelds an Interessen? Sind die auch ähnlich?
Ich würde fast sogar sagen, deckungsgleich.
Echt?
Ja, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Im Sommer gehen wir zusammen schwimmen, vor allem dadurch, dass Volleyballspiel, also dadurch, dass der Freundeskreis auch dasselbe ist, gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Musik hören wir dieselbe. Deshalb, ich wüsste gar nicht, wo wir da irgendwelche großen Unterschiede haben.
Kocht ihr beide gleich gut?
Das ist tatsächlich ein hitziges Thema. Das ist ein...
Jetzt kommt es auf den Tisch.
Weil wir haben alles ist genau aufgeteilt, wann macht wer was. Ich habe zum Beispiel Montag bis Freitag, sind meine Kochtage und die anderen seine Sonntag zusammen. Und da kommt es natürlich manchmal. Ja, ich hab jetzt ein richtig gutes Essen gezaubert und am nächsten Tag bekomme ich Spaghetti hingestellt. Das ist dann. Ne, also. Das Level ist da nicht immer gleich und die Fairheit, aber overall, wenn wir Lust haben, dann können wir beide ziemlich gleich gut kochen.
Brandon, was ist denn, was du auf hohem Level zauberst? Dass es keine Spaghetti sind, habe ich rausgehört. Was ist das, was du am besten zubereiten kannst? Und für wen bereitest du es zu? Ist es deine Leibspeise oder ist es Nikos Leibspeise oder ist es so, dass auch beim Essen ihr genau das Gleiche mögt?
Auch im Essen sind wir wirklich ziemlich gleich, haben den gleichen Geschmack. Also jetzt keine High-Level-Kochkunst, die ich hier an den Tag legen kann, aber ich mache ab und zu so Wraps, aber auf eine andere Art und Weise. Bisschen mit Ei. Also ich sehe, da ist ein bisschen ein Wrap, der wird erstmal angebraten, gewendet, Ei drauf, nochmal gewendet, das Ei an den Wrap hinbrät. Da eine Schicht Käse, Salami, Tomaten, sowas rein oder was auch immer man will. Und dann zusammen und nochmal in den Ofen, dass es zusammenbäckt. Und das ist so ein Essen, ist ein bisschen aufwendiger, auch wenn es ziemlich simpel klingt, aber das ist so
ein Tischler-Spezial,
würde ich sagen.
Okay, und Nikolas, was ist dein Tischler-Spezial? Jetzt sag nicht das gleiche Rap, was Brandon macht.
Ja, eigentlich sind die Raps auch mein Spezial, aber ich habe mich vor 2 Wochen an so einem Rahmenhähnchen probiert. Das war auch ganz gut.
Stimmt.
War ein bisschen aufwendiger, wenn man viel rumschnippeln muss. Aber war gut. Deshalb würde ich fast mit dem Rahmenhähnchen gehen. Ja, war gut, ja.
Habt ihr denn auch so eine gleiche Macke? Jeder Mensch hat irgendwie eine Macke. Ist es ja, wie das bei euch? Habt ihr auch da Ähnlichkeiten? Was ich, der eine kommt immer zu spät, der andere ist immer pünktlich oder kommen beide immer zu spät? Oder,
ich habe einen Tick entwickelt, so gegen Ende letzten Jahres, dass ich immer, bevor ich schlafen gehe, räume ich eigentlich wirklich eine Stunde auf, auch wenn es gibt gar nichts aufzuräumen. Dann fange ich an, einfach meinen Schrank auszuräumen, nochmal alles zusammenzulegen, sowas.
Willst du zu mir kommen, wenn du nicht genug zu tun hast?
Das gilt nur meinem Zimmer. So.
Okay.
Aber der Bruder macht das nicht. Der hat nicht so einen Tick.
Nee, ich mache das nicht. Das war mein Tick die letzten Wochen. Ja. Ja, ansonsten, was ist ein Tick? Ja, wir trinken sehr, sehr viel Wasser. Das heißt, so am Abend nach dem Training trinken wir bestimmt nochmal 3 von diesen großen 1,5 Liter Flaschen.
Echt?
Das ist so ein Tick von uns. Wir hören überall Musik, wo wir sind. Überall hören wir Musik, wo wir sind. Ja, das sind die Ticks.
Das ist noch nicht beantwortet. Welche Musik mögt ihr?
Eigentlich alles. Außer jetzt diese stummen Techno-Beats, bei sowas sind wir raus. Aber ansonsten hauptsächlich natürlich diese Rap-Richtung. Hip-Hop-Rap. Aber auch bisschen Pop, R&B, auch mal sowas wie Dua Lipa oder sowas. Also alles. Mariah Carey ist auch mal dabei. Alles. Old School, alles.
Ich mach jetzt einen ganz schlechten. Ich dachte, die Raps bereitet ihr im Ofen zu. Okay. Oh.
Frage ich nämlich gleich, wie ist es mit Humor? Habt ihr auch den gleichen Humor? Lacht ihr über die gleichen Witze? Oder,
Ja, schon. Also ich denke, wir haben ab und zu, also wir machen viele Witze über den Tag. Da sind ab und zu schon sehr gute dabei.
Aber
Aber
fandet ihr den jetzt gut von Stefan oder habt ihr aus Höflichkeit gelacht?
der kam unerwartet. Dadurch, dass er so unerwartet kam, war er schon gut, doch. Aber ich glaube, wir sind ganz lustig, glaube ich. Wir können lustig sein. Aber wir wollen nicht lustig sein. Manchmal, unsere Teammates lachen oft.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Seid ihr denn auch dann
Ja.
Kabinen-DJs bei euch in Braunschweig oder dürft ihr das noch nicht?
In der
Oder ist es zu
Tat.
kompliziert, weil ihr zu zweit seid?
Und seit dem ersten Jahr in Braunschweig haben wir das durchgesetzt, dass wir die sind. Ja.
Wieso habe ich mir das gedacht?
Ja.
Ja, großartig. Aber lass uns mal ganz kurz zum Ende nochmal kurz sportlich werden, nochmal sachlich-fachlich werden. Was sind eure Ziele? Man hört auch NBA, wäre sowas. Wenn ihr ab und zu mal mit so einem Franzosen trainieren dürft, schnuppert ihr ja schon ein bisschen an diese Liga. Wollt ihr dahin? Natürlich wollt ihr dahin. Und Dennis spielt ja auch in der NBA. Ihr kriegt also immer gute Informationen. Ist das das, wo
Also
ihr...
das,
Oder sagt ihr, ach, ein Euroleague-Team ist doch auch ganz geil, weil der Sport, der da geleistet werden, ist ja auch überragend.
das mit dem Schnuppern NBA, Schnuppern konnten wir noch nicht ganz. Also wir hatten natürlich One-on-One mit Dennis oder so oder mit Vic hat man natürlich oder Gespräche mit Dirk kann man erfahren oder es ahnen, wie die NBA ist, aber wir hatten jetzt noch nie die Möglichkeit, irgendwie das Summer League oder sonst irgend sowas da zu schnuppern, wirklich. Aber natürlich, also das ist der Traum auf jeden Fall.
Habt ihr da auch das
Und
gleiche
nicht zu.
Favoritenteam? Ihr beide wollt zum gleichen Team oder seid ihr da wenigstens unterschiedlich? Dass der eine sagt, nee, ich will da hingehen.
Da sind wir gleich, und zwar das Team, das dieses Vertrauen in einen hat, das wird mein Team, mein Lieblingsteam für alle Zeit sein. Das ist so die Einstellung. Also habe da kein Team, wo ich unbedingt hin will. Das Team, was mich nimmt, das, genau, ja, das ist dann das Lieblingsteam. Aber auch hier mit Euroleague, also schauen wir auch immer öfter oder jetzt regelmäßig schon eine ganze Weile, weil ist auch ein super Basketball. Also auch High-Level-Spieler, die auch in der NBA spielen könnten. Deshalb, da kann man der Euroleague gar nichts absprechen. Also Euroleague High-Level, aber NBA ist da auf jeden Fall der Traum. Wir wissen, dass wir selber noch genug
Baustellen.
Baustellen und Raum für Improvement. Und am Ende wird man dann sehen, wofür es reicht oder nicht, aber jeder hat so einen Traum, und ich glaube, jeder Basketballer, der auf einem gewissen Level ist, würde in die NBA wollen, wenn er könnte. Deshalb das Ziel verliert man nie so aus den Augen, aber man wird sehen, wo es hinführt. Ja.
Und eins habe ich noch, was mich noch interessiert. Es wird vielleicht der Tag kommen, da spielt der eine Tischler in Team A und der andere Tischler in Team B. Und wie es der Zufall so will, so ein Spielplan, ihr spielt gegeneinander. Hast du da mal drüber nachgedacht, wie das so wäre, wenn ihr auf einmal Gegner seid, Kontrahenten auf dem Court?
Ja, da gab es bestimmt die. Natürlich, das Team steht immer über allem dann, aber die ein oder andere Isolation gäbe es bestimmt. Also.
Okay, und wer von euch beiden würde den Trash-Talk eröffnen?
Der wird sich
Der
ersetzt.
zuerst den Bucket bekommen.
Ja, also der. Es würde einfach losgehen. Ja. Gleichzeitig. Ja.
Spannend, spannend, spannend. Auch die Zukunft ist spannend, wie die Gegenwart spannend ist. Also überragend, was wir wünschen können, dem Alfredo und dem Claudius. Bleibt so, wie ihr seid, egal was passiert. Lasst euch nicht auseinanderdividieren. Das geht, glaube ich, sowieso nicht. Und bleibt auch vor allen Dingen gesund, dass ihr die Ziele, vor allen Dingen auch sportlicher Art, erreichen könnt. Das ist das Wichtigste.
Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß.
Ja, uns auch ganz lieben Dank für eure Zeit und wir sehen uns bestimmt wieder irgendwann in einer der Hallen der Republik.
Auf jeden Fall.
Genau.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung.
Vielen Dank.
Sehr gerne in diesem Sinne. Das war Talking Basketball. Mal wieder eine ganz besondere Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
Ciao.
Schlass,
Ciao.
tschüss, willkommen.
Ciao,
Tschüss.
ciao.